Ich darf euch auch alle einen schönen guten Morgen wünschen und es ist richtig schön, zusammen zu singen. Auf der Wiese war das ja auch immer schön, da hört man das dann gar nicht so stark, wenn andere Leute um einen herum singen, aber hier kommt das so richtig kräftig rüber und das ist sehr schön und passt auch sehr gut zu dem, was wir heute Morgen bedenken wollen. Und ich freue mich, dass wir weitermachen heute Morgen in unserer aktuellen Predigtreihe. Und unsere Predigtreihe hat den Titel Unter Gottes Führung. Wir sind gerade unterwegs im zweiten Buch Mose, ab 2. Mose 13 bis Kapitel 20. So, diese Passage gucken wir uns an unter diesem Titel, Übertitel Unter Gottes Führung. Und dieses Bild, was ihr hier seht, seht ihr wahrscheinlich heute zum ersten Mal, also vermute ich fast. So, dieses Titelbild zu einer Reihe und ich finde, es ist ein sehr ausdrucksstarkes Bild, in dem sich wahrscheinlich fast jeder von Zeit zu Zeit von uns wiederfinden kann. Also, du stehst an einer Sackgasse im Leben, weißt weder rechts noch links, und fragst dich, warum hat Gott mich an diesen ausweglosen Punkt geführt? Und wir verstehen das vielleicht manchmal nicht, warum, aber tatsächlich ist es so, dass Gott seine Leute nicht einfach ohne Grund an manche herausfordernde Punkte oder in schwierige Situationen führt. Und so war es auch beim Volk Israel, wie sie am Meer standen und die Ägypter im Nacken und eigentlich nicht weiter wussten, nichts rechts noch links, und Gott dann eingegriffen haben. Und das sind so Momente, in denen wir sagen, also da kann ich eigentlich nur noch beten, das kann ich nur noch in Gottes Hand legen, mehr bleibt mir eigentlich gar nicht mehr übrig. Und so schwer es uns auch fallen mag, Gott führt uns nicht ohne Grund an diese Punkte, sondern einerseits erprobt er unser Vertrauen und wir lernen ein Stück mehr, was es bedeutet, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Und auf der anderen Seite erweist er in solchen Momenten ganz besonders seine Macht und seine Stärke, wo wir am Ende sind und kraftlos sind und eigentlich alles nur noch aus der Hand geben können. Anders ausgedrückt, Gott führt einen manchmal in die gefühlte Sackgasse oder Ausweglosigkeit, um dann einen Weg zu eröffnen, den nur er bahnen kann. Und genau das erlebten die Israeliten, die an diesem Schilfmeer standen. Und jetzt haben wir letzte Woche gehört, dass die Israeliten durch dieses Schilfmeer durchgezogen sind und sie können jetzt zurückschauen auf dieses Ereignis. Aber je nachdem, auf welcher Seite du stehst von diesem Meer, wird es dir ganz unterschiedlich gehen. Also wenn du weder rechts noch links weißt, wenn du weder nach vorne noch nach hinten weißt, dann wird dir es wahrscheinlich absolut nicht zur Anbetung Gottes zumute sein. Und wenn du auf der anderen Seite stehst und zurückblicken kannst auf dieses Meer und Gottes wunderbare Führung vor Augen hast, dann wirst du voller Dank und Staunen und Anbetung sein. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade wiederfinden würdest, vielleicht in diesem Bild, ob du sagst, also mir geht es gerade eher so, dass ich mich von Gott in die Ausweglosigkeit hineingeführt sehe, oder ob du gerade sagen kannst, ich gucke auf eine Wegstaffette zurück, in der Gott wunderbare Führung geschenkt hat und in der ich nur staunen kann und jubeln kann darüber, was Gott getan hat. An diesem zweiten Punkt steht jetzt das Volk Israel. Sie gucken zurück und das findet Ausdruck in einem Loblied. Und um das soll es heute Morgen gehen, das wollen wir uns näher anschauen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass egal wo jemand sich gerade so befindet, dass wir ein Stück weit mit einstimmen können in dieses Loblied und für die einen vielleicht im Rückblick voller Lob und Dank und für die anderen vielleicht im Ausblick voller Zuversicht. Und so habe ich unser Thema heute Morgen genannt, Erhebe deinen Gott. Und wir schauen uns dieses Lied in 2. Mose 15, Vers 1 bis 21 an. 2. Mose 15, Vers 1 bis 21. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe ist sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer, die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Beim Schnauben deiner Nase türmte sich das Wasser, die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute, es sättige sich an ihnen meine Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Du bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie, sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, Wunder tunt? Du strecktest aus deine Rechte, die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Es hörten es die Völker, sie bebten, Angst ergriff Philisteas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs, Zittern ergriff sie, es verzagten alle Bewohner Kanaans. Es überfiel sie Schrecken und Furcht, vor der Größe deines Arms wurden sie stumm, wie ein Stein. Wend hindurch zog dein Volk, Herr, wend hindurch zog das Volk, das du erworben. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr ist König auf immer und ewig. Denn als die Pferde des Pharaos mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen, aber die Söhne Israels sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburin und den Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das ist also das Lied, um das es heute Morgen gehen soll. Und man kann dieses Lied in unterschiedliche Strophen einteilen. Und die Ausleger sind sich da auch ein bisschen uneins darüber, wie man das genau macht. Ich habe für uns heute Morgen versucht, das eher gedanklich einzuteilen und jeweils auf einen Punkt zu sprechen zu kommen, der uns Gott groß machen soll. Und der erste Punkt heute Morgen, der heißt, Gott gebührt alle Ehre. Und es geht um Vers 1 und 2. Jetzt versetzen wir uns in diese Szene hinein, die da stattfindet. Ja, also da ist das Volk Israel, das hat gerade diesen unglaublichen Durchzug durch das Meer erlebt. Sie stehen auf der anderen Seite des Ufers, sie schauen zurück und wo gerade noch ein großer, breiter Gang war, da ist nun nur noch Wasser zu sehen. Und sie stehen dort und sehen, wie tote Ägypter an Land geschwemmt werden. Das haben wir letzte Woche in 2. Mose 14, Vers 30 gelesen. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre nach diesen spektakulären Ereignissen. Und in dieser Situation war jedem klar, das war Gottes Werk allein. Weder Mose noch die Ältesten noch sonst irgendwer konnte sich dafür auf die Schulter klopfen und sich selbst Ehre geben. Nein, es war klar, Gott allein gebührt die Ehre. Und das findet Ausdruck in diesem Lied, an Ort und Stelle. Ja? Unmittelbar danach, und so haben wir das erste Lobpreislied, was uns in der Bibel überliefert ist, hier. Und das heißt gleich am Anfang dann in Vers 1, damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen, oder man könnte besser übersetzen, Pferd und Reiter, warf er ins Meer. Und vielleicht kennst du so Momente, wo dir einfach danach zumute ist, zu singen, Gott zu ehren, Gott zu loben, ja, wo du dein Herz voller Dankbarkeit, voller Freude hast und es so ein Automatismus ist. Und genauso ging es ihnen an dieser Stelle wahrscheinlich. Und dabei hatte ihre Dankbarkeit und ihre Freude einen Grund. Und das war Gott selbst. Gott selbst in seinem Wesen und Gott selbst in seinem Wirken, der hoch erhaben ist über allem anderen. Und so heißt es weiter in Vers 2, meine Stärke und mein Loblied ist Jah, steht für Jahwe, ist die Abkürzung, meine Stärke und mein Loblied ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, und ich will ihn erheben. Also der Herr selbst ist ihre Stärke geworden. Und gemeint ist hier, dass Gott selbst ihnen sowohl körperliche als auch geistige Stärke und Fähigkeit gegeben hat. Und wir brauchen gar nicht so lange zurückdenken, dass das vor kurzem noch ganz anders aussah. Wenn wir an Kapitel 14, Vers 10 bis 12 denken, da war noch Angst und Verbitterung angesagt in ihrem Leben und in ihren Herzen. Da war keine Kraft, da war keine Macht, keine Stärke. Und umso beachtlicher, dass sie nun hier davon zeugen, dass Gott selbst ihnen zur Stärke geworden ist, obwohl sie eigentlich kurz vorher völlig am Ende waren. Und ich vermute mal, dass wir auch heute Morgen von vielen von uns hören könnten, wie Gott ganz ähnlich, in ganz ähnlicher Weise in ihrem Leben gewirkt hat. Ja, da warst du in der Lebenssituation, du warst ausgelaugt, du warst mit deinem Latein am Ende, da war jegliche Lebenskraft irgendwie so, die dahin zu schwinden schien und es blieb eigentlich nichts anderes übrig, als dich ganz auf den Herrn zu werfen. Und wie auch immer der Herr das gemacht hat, aber er hat geschenkt, dass du das Unerträgliche irgendwie ertragen konntest. Er hat neue Kraft gegeben, wo deine Kraft am Ende war, wo du in dir keine Kraft mehr gefunden hast. Und ich vermute mal, dass wir alle irgendwo, vielleicht auch in Ansätzen, nur solche Situationen kennen aus unserem Leben, solche Erfahrungen gemacht haben. Und kurz nach solchen Momenten, da ist uns zum Singen zumute. Ja, und wir können uns in so Momenten kaum vorstellen, dass wir jemals wieder aufhören könnten, Gott zu loben oder dass wir jemals aufhören könnten, ihm zu vertrauen. Und trotzdem braucht es manchmal gar nicht so lange, bis wir Gottes Eingreifen vergessen in unserem Leben und bis wir wieder anfangen, uns auf unsere eigene Kraft zu verlassen und daran irgendwie zu verzweifeln. Und ich glaube, eine gute Hilfe, um dem entgegenzuwirken und sich daran immer wieder zu erinnern, sind tatsächlich Loblieder. Loblieder, die uns daran erinnern, wer Gott ist und was er getan hat. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwo im Lobpreis sitzen, Loblieder singen. Und manchmal ist das so, dass uns in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Lieder ganz nahe gehen und Liedtexte ganz nahe gehen. Und in anderen Situationen ist es eher so, naja, man singt sie mit, aber es ist nicht so, dass es mein Herz so richtig ergreift. Aber wie gut so ein Lied momentan vielleicht auch zu meiner Lebenssituation und zu meinem aktuellen Event passt oder nicht, so ist es doch gut, ganz bewusst Loblieder zu singen und auf den Herrn zu schauen und sich diese geistlichen Wahrheiten, die wir in Lobliedern oft transportieren, ganz bewusst vor Augen zu halten. Und selbst wenn ich mich nämlich dann nicht in dem Moment schwach fühle und bedürftig fühle, so ist doch der bewusste Blick auf den Herrn das, was mich dazu führt, dass ich verstehe, ich bin bedürftig und ich brauche ihn tatsächlich, obwohl es sich gerade vielleicht gar nicht so stark so anfühlt. Nun gibt es in unserem Leben ganz individuelle Erfahrungen, wenn es um den Bereich Schwachheit und Stärke geht. Also ja, das wird ganz unterschiedlich aussehen. Aber es gibt mindestens zwei Dinge, die wir gemeinsam haben, über die dieser Text spricht, die wir gemeinsam haben als Christen. Das erste ist, dass es hier heißt, er, Gott, ist mir zur Rettung geworden. Und das zweite ist, er ist mein Gott. Wenn du Jesus Christus ganz persönlich als deinen Herrn und Retter kennst, dann hast du diese zwei klaren Bekenntnisse mit anderen, die auch zu Jesus gehören, gemeinsam. Dann kannst du da mit einstimmen. Und das sind wie zwei Fixpunkte unseres Lobpreises, weil sie sind unerschütterlich, ja, unverrückbar. Es mag ja vieles geben, was wir nicht verstehen und manche Lebenssituationen, die unseren Lobpreis trübt, aber die Gewissheit darüber, seine Rettung in Jesus Christus, die steht ein für alle Mal. Und die Gewissheit, er ist mein Gott und ich gehöre ihm, das sind zwei ganz wichtige Fixpunkte, an denen es sich festzuhalten gilt. Und wenn wir uns diese Fixpunkte vor Augen führen, dann führt das dazu, dass wir Gott anbeten können und dass wir selbst die ungewissen Dinge unseres Lebens aus seiner Hand ganz anders nehmen können. Nun haben also die Israeliten, letztendlich auch wir, wenn wir Christen sind, diese Dinge gemeinsam. Und eigentlich würde man denken, dass das ja dann im Kollektiv ausgedrückt wird. Ja? Also oft ist das ja gerade im Alten Testament so. Umso interessanter ist in diesen Versen zu entdecken, dass das hier eine sehr persönliche Sprache ist, gerade in den ersten zwei Versen. Ja? Das heißt ja nicht, wir wollen dem Herrn singen oder der Herr ist unsere Stärke oder er hat uns gerettet, das wäre ja auch richtig alles, sondern viel persönlicher. Da heißt es in Vers 1, ich will dem Herrn singen. Oder Vers 2, meine Stärke und mein Loblied ist ja. Oder denn er ist mir zur Rettung geworden. Oder er ist mein Gott. Und das macht das Ganze sehr persönlich. Ja, Gott ist der Gott für ein gesamtes Volk, aber Gott ist zugleich auch der Gott, der ganz persönlich mit dir und mir in Beziehung sein will. Er will nicht nur, dass wir als Gemeinde sagen, er ist unser Gott, sondern dass jeder Einzelne von uns sagen kann, er ist mein Gott. Und gerade das, was er für mich persönlich ist und getan hat, wenn ich das vor Augen habe, dann führt das auch in eine persönliche Anbetung, in einen persönlichen Lobpreis hinein. Und so heißt es am Ende von Vers 2 dann, er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Dabei ist ganz klar, dass im Mittelpunkt dieses Lobpreises Gott selbst steht. Ich glaube, wenn wir über unser Leben nachdenken, ehrlich eine Reflexion vornehmen, dann merken wir, es gibt nichts unterm Strich in meinem Leben, wofür mir Ehre gebühren würde, wofür ich mir auf die Schulter klopfen könnte, sondern es bleibt am Ende unterm Strich nur zu sagen, Gott allein gebührt die Ehre. Und genau das kommt in diesen Eingangsversen und dann auch in dem ganzen Lied so deutlich zum Ausdruck. Und genau das sollte auch der Herzschlag unserer Lieder und auch unseres ganzen Lebens sein. Gott gebührt alle Ehre. Der Ausleger McIntosh hat das gut ausgedrückt, fand ich, in kurzen Worten. Ich zitiere, er schreibt, Gott selbst ist das Ziel, der Gegenstand und die Kraft wahrer Anbetung. Gott selbst ist das Ziel, der Gegenstand und die Kraft wahrer Anbetung. Und ich wünsche mir, dass es uns als Gemeinde und auch jedem Einzelnen von uns gelingt, den Herrn im Mittelpunkt unsere Anbetung zu behalten. Sei es im Singen, im Lobpreis, im Ausdruck davon oder sei es auch im Lobpreis unseres Lebens. Wir kommen zu einem zweiten Punkt und dieser zweite Punkt heißt, Gott richtet seine Feinde. Und es geht um Vers 3 bis 7 jetzt. Und das ist ein Punkt, den würde, glaube ich, wenn jemand von euch ein Lobpreislied schreiben würde, würde kein Mensch in ein Lobpreislied reinschreiben. Ja? Gott richtet seine Feinde. Also ist auch sehr selten, dass man sowas findet in Lobpreisliedern. Und zugegebenermaßen würde es wahrscheinlich auch kein Mensch verstehen, wie man denn Gott dafür loben kann, dass er haufenweise Menschen in seinem Zorn umbringt, wenn man nicht die ganze Vorgeschichte kennt. Und ich darf uns nochmal vor Augen führen, dass weder der Pharao noch die Ägypter zu diesem Zeitpunkt ein unbeschriebenes Blatt waren, sondern ganz im Gegenteil, sie haben über 400 Jahre die Israeliten übel versklavt, ihnen großes Unrecht angetan. Und Andreas hat es letzte Woche auch gesagt, es gab viele Chancen, umzukehren und von Gottes Volk abzulassen. Wir können das nachlesen in den ersten 12 Kapiteln oder auch nachhören nochmal in der Predigtreihe, die wir in dem ersten Teil über das zweite Buch Mose hatten. Das heißt also, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die eine erklärte Feindschaft gegenüber Gott haben und mit offenkundig schuldigen Menschen. Und zwar offenkundig Feindschaft gegenüber Gottes Volk, aber letztendlich auch gegenüber Gott selbst. Und genau aus diesem Grund greift Gott ein und befreit sein auserwähltes Volk von seinen Feinden. Gott kämpft für sie. Das haben wir immer wieder schon gehabt in den letzten zwei Wochen. Wir haben diese Aussage noch im Ohr aus Kapitel 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und dann ein paar Verse weiter, 14, 25, wie die Ägypter das selbst wahrnehmen und sagen, da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Und jetzt hier in Kapitel 15, Vers 3, in diesem Lobpreislied, die Honorierung des einzigen Kämpfers von Seiten Israels. Ganz interessant, wie sie hier sagen, der Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name. Das ist der einzige Krieger von Seiten Israel, der ausgereicht hat. Und dann lesen wir in Vers 4 und 5 nochmal davon, was er getan hat. Also da geht es weiter, die Wagen des Pharao und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer, die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. Das haben wir letzte Woche in Kapitel 14 detaillierter uns schon angeschaut, wie Gott sie ins Meer gelotst hat, wie er Verwirrung unter den Ägyptern gestiftet hat, wie er die Wagenräder selbst von ihren Wagen abgestoßen hat, wie er sie zurück ins Meer getrieben hat, als sie rausfliehen wollten und wie er letztendlich dann sie dort für immer ertrinken ließ. Und hier ist diese bildliche Sprache verwendet, die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefe wie ein Stein. Das können wir uns gut vorstellen, glaube ich, wenn wir einen Stein irgendwo ins Wasser werfen, dann dauert es nicht lang und wir sehen diesen Stein nicht mehr, sondern der ist einfach weg, der wird nicht mehr auftauchen. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass wir es bei diesem Schilfmeer nicht mit einem seichten Gewässer oder so zu tun haben oder einem flachen Gewässer. Es gibt so Theorien, sondern dass es hier um die Tiefen des Meeres geht. In Vers 4 und 5 also nochmal diese Kurzbeschreibung, was Gott getan hat. Und dann in Vers 6 und 7 eine direkte Anrede an Gott, wenn es dort heißt, deine Rechte, Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Es wird an dieser Stelle einmal mehr deutlich, wer der eigentlich Handelnde gewesen ist. Der Herr selbst hat seine mächtige, kräftige, unbezwingbare Rechte bewegt und der Herr selbst hat den Feind zerschmettert. Ja, er selbst hat seine große Erhabenheit und Macht genutzt und zur Schau gestellt an den Widersachern. Und nun können wir uns fragen, darf er das denn so machen einfach? Ja, kann denn ein liebender Gott oder ein angeblich liebender Gott Menschen so hart ins Gericht nehmen? Geht das? Und die Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Er darf das. Und es geht sogar noch weiter. Er darf das nicht nur, sondern er muss das sogar. Es führt gar kein Weg dran vorbei, dass er als gerechter Gott Gericht üben muss. Wenn er das nicht tun würde, würde er seine Gerechtigkeit und seine Maßstäbe aufheben. Er würde sich selbst verleugnen in seinem Wesen. Und dabei ist nochmal wichtig, ja, dass wir vor Augen behalten, er richtet und bestraft hier an dieser Stelle nicht neutrale Geschöpfe, sondern in Vers 7 hier heißt es, in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Also Menschen, die sich gegen Gott und gegen seine Gebote aufgebäumt haben. Menschen, die in ihrem Streben und in ihrem Leben gegenüber Gott Feindschaft zum Ausdruck gebracht haben. Und solche Menschen kann und wird Gott nicht für immer gewähren lassen. Sondern irgendwann kommt der Punkt, an dem Gott seine vollkommen berechtigte Zornesglut loslassen wird. So heißt es hier. Und diese Formulierung loslassen, das bringt sowas Gutes auf den Punkt, weil das bedeutet, dass der Zorn Gottes vorher schon da war, aber dass er ihn bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurückgehalten hat. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, an dem der Zorn Gottes nicht mehr im Verborgenen geblieben ist, sondern dass er ihn losgelassen hat. Und das Ende vom Lied für die Ägypter war, dass sie dann wie Strohstoppeln in dieser Zornesglut einfach verzehrt wurden, verpufft sind, in Windeseile vernichtet. Und nun können wir natürlich sagen, ja, also die Ägypter, das ist ein schlimmes Volk, die waren wirklich schlimm, das sind echte Feinde Gottes. Aber wenn wir darüber nachdenken, wen die Bibel sonst noch so alles als Feinde Gottes bezeichnet, dann sitzen wir mit den Ägyptern ganz schnell in einem Boot. Und ich habe dazu mal drei Verse mitgebracht aus Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 21 bis 23. Was das gedanklich aufgreift, Kolosser 1, Vers 21 bis 23, da heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, dass wir über diese Verse schon mal länger nachgedacht haben und intensiver nachgedacht haben in dieser Predigt, was ist das Evangelium? Findet ihr auf der Homepage, könnt es gerne mal nachhören. Ich will das aber nochmal hier aufgreifen, weil wir finden diese Begrifflichkeiten entfremdet und Feinde an dieser Stelle hier. Ja? Und damit ist gemeint, dass Menschen entfremdet gegenüber Gott sind und Feinde gegenüber Gott sind. Und nun könnte man einwenden und sagen, ja, also Moment mal, warum die Ägypter Feinde gewesen sein sollen, das verstehe ich ja noch einigermaßen, oder kann ich nachvollziehen, aber ich, was soll ich denn damit zu tun haben? Der Vers 21 hier, der definiert an dieser Stelle eigentlich näher, was einen Feind Gottes ausmacht. Und es ist weniger eine offene Kriegserklärung gegenüber Gott, sondern hier heißt es, die ihr Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Anders ausgedrückt, in eurem Denken, in eurem Streben, in eurem verkehrten Handeln habt ihr eure Feindschaft gegenüber Gott letztendlich zum Ausdruck gebracht. Ja, die Feindschaft gegenüber Gott und seinen Geboten. Während Gott eigentlich den Anspruch auf mein Leben gehabt hätte, habe ich selbstbestimmt gelebt. Während Gott eigentlich alle Ehre bekommen müsste, habe ich meine eigene gesucht. Seine Gedanken, seine Maßstäbe, seine Person waren mir letztendlich egal. Ich habe gemacht, was ich will und danach gelebt, wie es mir passt. Und das führt am Ende dahin, dass wir uns wiederfinden in bösen Werken, in Werken, die Gott nicht gefallen. Und nun beschreibt die Bibel diesen Feind Gottes nicht als Einzelfall, sondern sie beschreibt damit letztendlich jeden Sünder und damit jeden Menschen. Also jeder Mensch, der sich in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln in irgendeiner Art und Weise gegenüber Gott versündigt hat, der hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er Feindschaft hat gegenüber Gott und seinen Maßstäben. Und so sind wir zum Feind Gottes geworden und es betrifft alle. Dich und mich, jeden Menschen, jeden Sünder. Und wenn wir jetzt die Brücke zurückschlagen zu 2. Mose 15, dann bedeutet das, dass zunächst mal jeder Mensch unter der Zornesglut Gottes steht. Zwar wissen das viele nicht und wir spüren das vielleicht momentan auch nicht, so ähnlich wie die Ägypter, die 400 Jahre einfach, denen es einfach gewährt wurde, die 400 Jahre nichts gemerkt haben, aber es wird der Tag kommen, an dem Gott seinen Zorn über jeden einzelnen Sünder loslassen wird. Und dabei wird es nicht so aussehen, dass er sie im Meer vernichtet. Und es wird auch nicht darum gehen, dass es um eine vollständige Auslöschung geht, sondern es geht um was viel Schlimmeres eigentlich, nämlich um eine ewige Pein und eine ewige Strafe. Das ist das, was die Bibel als Hölle oder als Verdammnis bezeichnet. Und auch wenn viele Menschen keinen blassen Schimmer davon haben, dass der Zorn Gottes über ihrem Leben steht und dass die Hölle eine Realität ist, so ist es doch eine Realität, die Bibel an ganz vielen Stellen immer wieder deutlich macht und die wir ernst nehmen sollten. Und noch hält er zurück und noch gibt es ein Entkommen dieses Gerichts, aber wehe dem Menschen, der unter den Zorn Gottes stirbt und unter den Zorn Gottes bleibt und an den Punkt kommt, wo es kein Entkommen mehr gibt. Lassen wir uns von dieser alten Geschichte im 2. Buch Mose also warnen, wie Gott mit seinen Feinden verfahren wird und lassen wir uns vor allem retten, solange noch die Möglichkeit dazu da ist. Und genau da setzt diese wunderbare Botschaft des Evangeliums an. Weil aus Feindschaft mit Gott kann Versöhnung mit Gott werden durch Jesus Christus. Kolosser 1, Vers 22 spricht davon, wenn es dort heißt, dass Gott selbst euch aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also während jeder von uns eigentlich das gerechte Zorngericht Gottes abbekommen müsste, hat Gott durch seinen eigenen Sohn, durch Jesus Christus, einen Weg geschaffen, um diesem Gericht zu entfliehen. Jesus selbst wird Mensch, Mensch aus Fleisch und Blut. Und er kommt auf dieser Erde, aber entgegen jedem anderen Menschen bleibt er vollkommen ohne Sünde. Und trotzdem stirbt er am Ende seines Lebens am Kreuz wie ein Sünder und er bekommt die volle Wucht der Zornesglut Gottes ab, die ich eigentlich verdient gehabt hätte. Nur dadurch kann du und ich diesem ausstehenden Gericht Gottes entfliehen und entkommen. Nur dadurch, dass jemand anderes unsere Schuld bezahlt, diesen Zorn Gottes auf sich nimmt und den vollen Anspruch Gottes an unserer Stelle erfüllt. Und das hat Jesus getan. Und die alles entscheidende Frage, damit das für uns wirksam wird, ist, glaubst du das? Glaubst du, dass du als sündiger Mensch vor Gott stehst und dass es keinen anderen Weg der Rettung gibt, als durch Jesus Christus allein, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und dort den vollen Preis bezahlt hat? Glaubst du, dass er den Zorn Gottes für dich dort getragen hat und dass das der einzige Weg ist, damit du gerettet werden kannst? Nur wer das glaubt, und das macht die Bibel überall deutlich und auch hier in Kolosser 1, Vers 23, nur wer das glaubt, für den wird das wirksam, was Jesus getan hat. Und nur der kann eines Tages, wie es hier heißt, heilig und tadellos und unsträflich vor Gott stehen. Und wenn das noch nicht in deinem Leben passiert ist, wenn du noch nicht umgekehrt bist von deinem Leben ohne Gott und wenn du noch nicht deine Schuld ans Kreuz gebracht hast und Jesus noch nicht zu deinem Herrn gemacht hast, dann nimm diesen zweiten längeren Punkt von heute Morgen, der unangenehm ist, das weiß ich, nimm ihn für dich persönlich und mach ganze Sache mit Gott. Mach Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann sprich jemanden an, den du kennst, oder sprich mich an, stell deine Fragen, weil es ist so wichtig. Und wenn du auf der anderen Seite weißt, dass du mit Gott versöhnt bist und dass du nicht mehr Feind Gottes bist, sondern jetzt Kind Gottes bist oder auch Freund Gottes bist, dann nimm diesen Gedanken voller Dankbarkeit mit hinein in deinen Lobpreis und bring deinem Herrn die Ehre dafür. Ganz klar ist, Gott ist zu fürchten. Und das führt uns zu einem dritten kurzen Punkt, den ich einschieben will. Das ist ein kurzer Punkt eher, den wir aber trotzdem bedenken wollen. Und der dritte Punkt heißt, Gott überragt in Macht. Vers 8 bis 12. Nochmal in Vers 8 bis 10 wird aufgegriffen, wie Gott das Meer geteilt hat und was es für ein gewaltiges Wunder gewesen ist, was er getan hat. Und dann heißt es hier in Vers 8, beim Schnauben deiner Nase türmte sich das Wasser, die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Die Bedeutung hinter diesem Ausdruck, beim Schnauben deiner Nase, ist aus dem Hebräischen etwas, was auch mit dem Zorn verbunden ist. Ja, und ich vermute mal, wir kennen das, dass man im Zorn vielleicht schon mal schwer atmet. Ja, der ein oder andere kennt das, wenn er sich zurückhalten muss und zornig ist, aber ja, man hat dann so einen schweren Atem. Und allein das zornige Atmen Gottes hat ausgereicht, um das Wasser im Meer rechts und links aufzustellen und um dort einen Gang da durchzubereiten. Für sein Volk ein Gang des Lebens und der Freiheit und für seine Feinde ein Gang des Todes und der Vernichtung. Und das wussten natürlich die Feinde Israels, die Feinde Gottes nicht, als sie in dieses Meer blutgierig hinter dem Volk Gottes hinterhergegangen sind. Ja, wie es hier heißt in Vers 9, wie sie gesagt haben, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute, es sättige sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Voller Eifer hinter Gottes Volk her. Und der Eifer hielt so lange an, bis Gott wieder kräftig ausatmete. Ja, es ist, dass er geblasen hat und das hat dazu geführt, dass sie mitten im Meer versanken wie Blei. Ein ganz ähnliches Bild wie das mit dem Stein, was wir schon hatten. Also man könnte sagen, Gott musste nicht mal wirklich Hand anlegen, um eine ganze Armee in einem Moment platt zu machen. Lediglich sein Atem, ein Blasen, hat gereicht, um das zu tun. Und das ist eine Machtdemonstration, die kaum größer sein könnte. Unerklärlich, übermächtig, absolut furchteinflößend, wenn man das so liest. Und genau so eine Reaktion wurde beim Volk Israel ausgelöst. Wir lesen in Vers 11, dass sie gesagt haben, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertunend? Also wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Damit schaffen sie einen Rückbezug ins zweite Buch Mose, in die geschehenen Ereignisse vom Buch Exodus. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, wie wir in den 10 Plagen immer wieder darüber gesprochen haben, dass in den einzelnen Plagen Gott sich auch gegen konkrete Gottheiten von den Ägyptern betätigt hat und sie letztendlich bloßgestellt und platt gemacht hat. Und allerspätestens durch die endgültige Vernichtung des Pharaos an dieser Stelle als dem irdischen Stellvertreter der Götter Ägyptens, allerspätestens hier wird jedem klar, es gibt keinen, der in seiner Macht auch nur ansatzweise vergleichbar wäre mit dem Gott Israels. Keiner ist ihm gleich, keiner kann ihm das Wasser reichen, stattdessen ist er in seiner Erhabenheit und in seiner Heiligkeit herrlich. Er tut Wunder, die sonst keiner zustande bringen kann, von der ersten Plage bis zur endgültigen Vernichtung Ägyptens. Er hat Machtdemonstrationen und sie sind furchteinflößend und das alles macht deutlich. Es ist alles andere als jemand, mit dem man einfach so umherspringen sollte. Und es ist auch deutlich, dass man ihm nicht entgegenstehen sollte. Wenn du ihn zum Feind hast, hast du verloren. Wenn Gott seine Rechte betätigt, dann wird kein Mensch bestehen bleiben. Und umso wichtiger also diese Frage danach, wie stehe ich zu diesem übermächtigen, heiligen Gott und habe ich Frieden mit ihm? Das ist die wichtigste Frage, die es zu klären gilt. Und wenn sie nicht klar ist, dann ist es vor allem die wichtigste für dich heute Morgen. Und eine weitere wäre, wie ist es denn um meine Ehrfurcht bestellt? Ist Gott für mich dieser, der herrlich ist in Heiligkeit? Oder ist es mehr so das Mitläufer-Gottchen meines Lebens geworden? Ganz schnell geht das ja so, ja, dass wir ihn so abschwächen und so runter reduzieren. Aber wohl dem Menschen, der ihn fürchtet und der vor allem weiß, dass dieser übermächtige Gott auf seiner Seite ist. Und das führt uns zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt heißt, Gott beheimatet seine Erlösten. Es geht um Vers 13 bis 17, man könnte es auch so ausdrücken, Gott gibt seinen Erlösten ein Zuhause. Aber ja, vierter Punkt, Gott beheimatet seine Erlösten und dieser Punkt, der steht ganz im Gegensatz zum zweiten. Im zweiten hatten wir, Gott richtet seine Feinde und jetzt hier, Gott beheimatet seine Erlösten. Und das ist ein ganz wunderbarer Gedanke, finde ich. In Vers 13 heißt es, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Und hier wird etwas ganz Wichtiges deutlich, weil wir könnten uns ja die Frage stellen, haben denn die Israeliten mehr verdient, dass Gott sie nicht in seinem Zorn richtet? Oder haben sie die Rettung und Erlösung denn gar mehr verdient als die Ägypter? Die Antwort darauf ist ein ganz klares Nein. Wir brauchen nur kurz zurückzudenken, nochmal in Kapitel 14, wo sie Mose und Gott selbst angeklagt haben und sich damit gegen Gott selbst erhoben haben. Sie sind kein Stück besser. Der Grund ihrer Rettung liegt also ausschließlich in Gott und nicht an ihrem Verdienst. Ja, er hat sie erlöst, aus ganz freien Stücken zu seinem Eigentum gemacht. In seiner Gnade sind sie zu seinem Volk geworden und das wussten sie sehr genau. Und genau so liegt auch der Grund deiner und meiner Errettung an Gottes Gnade allein und nicht daran, dass du etwas vorzuweisen hättest oder dass du gar etwas verdient hättest. Wenn wir von diesem Gedanken ausgehen, was wir verdient haben, können wir nur sagen, wir haben die ewige Zornesglut Gottes verdient. Aber wir haben ewige Gnade durch Jesus Christus bekommen. So stehen wir vor Gott. Deshalb gibt es auch nur Grund, ihm die Ehre zu geben. Aber sowohl bei Israel als auch bei uns ist die Rettung nicht einfach ein einmaliges Erlebnis ohne weiteren Sinn und Ziel. Vielmehr hat das Ganze eine größere Perspektive. Und zunächst jetzt mal für das Volk Israel die Perspektive. Dort heißt es, interessanterweise in Vers 13, wir achten nochmal genau drauf, in deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Und wir fragen uns bei genauem Lesen, Moment mal, da spricht er doch von einem Punkt oder sprechen Sie doch von einem Punkt, der noch gar nicht da ist. Also an dieser Stelle wird von etwas gesprochen, was eigentlich in der Zukunft liegt, weil wir wissen, dass erst später im zweiten Buch Mose Gott sagt, dass sie eine Stiftshütte bauen sollen und dass er dort in dieser Stiftshütte wohnen will. Und erst ganz am Ende, in 2. Mose 40, zieht Gott in diese Stiftshütte ein und wohnt so unter seinem Volk. Und dazu kommt auch noch, dass Gott nicht irgendwo unter seinem Volk wohnen wollte, sondern eigentlich im verheißenen Land Kanaan. Und bis dahin ist noch ein ganzes Stück Weg. Und trotzdem wird hier in Vers 13 bewusst eine Zeitform verwendet, nämlich das Perfekt. Und das nicht ohne Grund. Ja, hier steht ja, durch deine Stärke hast du geführt zu deiner heiligen Wohnung. Also das steht noch aus. Und nun hat Mose sich hier nicht verschrieben oder sie haben sich auch nicht versungen oder so. Ja, hätte ja auch sein können. Nee, damit ist ein Gedanke verbunden. Und ich will versuchen, ihn auszudrücken. Folgendermaßen, die gerade geschehene, völlig unverdiente Erlösung durch ihren übermächtigen Gott gibt ihnen die Gewissheit, dass er sie auch in die verheißene Heimat im Land Kanaan führen wird. Nochmal, die gerade geschehene, völlig unverdiente Erlösung durch ihren übermächtigen Gott gibt ihnen die Gewissheit, dass er sie auch in die verheißene Heimat im Land Kanaan führen wird. Und genau aus diesem Grund konnten sie zu diesem Zeitpunkt schon reden, als wären sie dort bereits angekommen, auch wenn der Weg dahin gerade erst angefangen hat. Ganz interessant und ein ganz schöner Gedanke, dass die Israeliten solche Gewissheit haben konnten und sich so verlassen konnten auf ihren Gott. Aber dieser Gedanke, wir transportieren ihn mal für uns, den finden wir in ähnlicher Form wieder, auch im Neuen Testament. Und ich habe Römer 8, Vers 30 dazu mal mitgebracht. Römer 8, Vers 30, da heißt es, die er, Gott, aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also auch hier ist eine Sprache verwendet, die abgeschlossene Vorgänge bezeichnet. Ja, also die Rechtfertigung und sogar die Verherrlichung wird so ausgedrückt, dass das bereits abgeschlossen geschehen ist. Das heißt ja nicht am Ende, diese wird er auch verherrlichen, würden wir vielleicht eher denken. Nein, diese hat er auch verherrlicht. Und das bedeutet, wenn du in Christus bist, dann kannst du schon jetzt volle Gewissheit haben, dass du eines Tages zu ihm nach Hause kommen wirst. Dann wirst du mit Sicherheit eines Tages in deiner Heimat im Himmel ankommen. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Diese Gewissheit, die da so ausgedrückt ist. Aber bis wir in unser wahres Zuhause, in die Gegenwart des Herrn eingehen, ist noch ein Stück Weg zu gehen. Für uns und auch für das Volk Israel. Und interessanterweise bahnt Gott schon an dieser Stelle ein Stück weit den Weg für das Volk Israel, wovon sie noch gar nicht so viel Ahnung haben, wie sich das auswirken wird. Vers 14 bis 16 lesen wir nochmal. Es hörten die Völker, sie bebten. Angst ergriff Philisteas Bewohner, da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs. Zittern ergriff sie. Es verzagten alle Bewohner Kanaans, es überfiel sie Schrecken und Furcht vor der Größe deines Arms, wurden sie stumm wie ein Stein. Während hindurchzog dein Volk, Herr, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Diese Völker, die da erwähnt sind, sind alles Völker, die werden Israel in Zukunft noch begegnen. Man könnte es so kurz ausdrücken eigentlich, ja? Also Gott ließ seinen Ruf den anderen Völkern schon mal vorauseilen. Was nicht bedeutet hat, dass die dann mit offenen Armen gesagt haben, ja, komm zu uns und ja, wir machen gleich die Biege oder so. So war es dann nicht. Und trotzdem ist es sehr interessant beschrieben hier, dass die ganzen umliegenden Völker, also in Begrifflichkeiten hier wie Beben, wie Angst, wie Bestürzung, Zittern, Verzagen versetzt wurden, als sie von Gottes Eingreifen gehört haben. Und ganz besonders von diesem Durchzug durch das Meer. Und damit ebnet Gott eine Bahn für Israel später, der sie dann ins verheißene Land auch führen wird. Und interessant ist, dass selbst 40 Jahre später dieser Durchzug durch das Meer und das, was Gott da getan hat, immer noch die Runde macht, und zwar in Kanaan. Wir lesen in Josua 2, Vers 10 und 11, wo also das Volk Israel dann am Land Kanaan steht und dort einzieht, lesen wir, wie Rahab über die Kanaaniter Folgendes sagt. Josua 2, Vers 10 und 11. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Also, das ist 40 Jahre später, ja, was sie dann sagt. Und Gott fängt also in gewisser Hinsicht schon mit dem Auszug aus Ägypten und mit diesem Durchzug durchs Meer an, die Heimat im Land Kanaan für das Volk Israel vorzubereiten. Und von dieser Heimat im Land Kanaan oder ja, diese irdische Heimat für Israel im Land Kanaan, davon spricht auch der Vers 17 in unserem Predigttext von heute Morgen, wo es heißt, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils die Städte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Also hier haben wir ein bisschen eine andere Ausdrucksweise als in Vers 13 jetzt, weil hier wird deutlich, dass der Weg nach Kanaan noch aussteht. Aber Gott wird sie sicher ans Ziel bringen und er wird sie vor allem in seine Gegenwart bringen. Und er wird unter ihnen wohnen, in seinem Heiligtum, mitten in Jerusalem am Ende. Und so ist klar, Gott beheimatet seine Erlösten. Und das gilt auch für uns als erlöste Kinder Gottes. Wir haben nicht das Land Kanaan, das irdische Land Kanaan vor Augen, sondern unsere wahre Heimat ist im Himmel. Und unsere Perspektive ist, dass wir eines Tages zu unserem himmlischen Vater eingehen werden und für immer in seiner unmittelbaren Gegenwart sein werden. Ein ganz wunderbarer Gedanke, Gott wird dich, wenn du zu ihm gehörst, eines Tages zu sich in die Heimat führen. Und wir werden für immer beim Herrn sein. Gott beheimatet seine Erlösten. Und noch sind wir leider nicht am Ziel. Und noch tobt ein Kampf in dieser Welt, aber auch ein abschließender und letzter Punkt von heute Morgen, nochmal ein kurzer, ist gewiss. Und der letzte Punkt von heute Morgen, der lautet: Gott regiert über alles. Vers 18 bis 21. Wie eine Art Fazit lesen wir in dem Vers 18 nochmal ganz ausdrucksstark: Der Herr ist König auf immer und ewig. Es gibt keinen sonst, der für immer regieren wird. Jede Regierung, jeder Herrscher, jeder König, ja, jeder Mensch wird irgendwann abtreten und jeder wird eines Tages in Ehrfurcht anerkennen: Der Herr ist König auf immer und ewig. Und exemplarisch dafür steht der damals wohl größte König selbst, nämlich der Pharao. Und so wird nochmal in Vers 19 so ein kurzer Abriss von der Machtdemonstration Gottes gegeben, und zwar am Meer. Wir achten mal auf den Begriff Meer, wenn wir den Vers 19 jetzt nochmal lesen, ist ein Schlüsselbegriff hier. Da heißt es: Denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr das Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen, aber die Söhne Israel sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Also dreimal das Wort Meer, ist ein Schlüsselwort hier. Und wenn wir uns mal hineinversetzen, was muss das für ein bewegender Moment gewesen sein für die, wie die diese Zeilen gesungen haben? Ja, also die stehen da, ein riesiger Chor von Menschen, und sie stehen da mit Blick auf das Meer, wo gerade noch geteilt war und wo ein großer Gang war und was jetzt einfach nur noch ein riesengroßes Meer ist. Und sie wissen, wir sind trockenen Fußes gerade eben da durchgelaufen, wo jetzt nichts mehr zu sehen ist. Ein absoluter Gänsehautmoment, einzigartig, wenn man sich da so hineinversetzt. Und es ist einerseits ein einzigartiger Moment, den wir hier haben. Auch irgendwie ein einzigartiges Lied in diesem Moment. Aber andererseits wird sich das in ganz ähnlicher Form wieder wiederholen. Und wir finden dieses Lied des Mose nochmal am Ende der Zeit. Es gibt eine sehr faszinierende Szene für mich, die noch in der Zukunft liegt. In Offenbarung 15, Vers 1 bis 4, da nähert sich die Welt dem großen Showdown von Gott selbst. Ja? Dem großen Showdown des Gerichtes Gottes, könnte man sagen. Und da lesen wir in Offenbarung 15, Vers 1 bis 4 folgendes: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Also eine ganz spannende Parallele, die wir hier sehen. Wiederum ist hier die Rede von Plagen, sieben Plagen, die sieben letzten Plagen. Gemeint sind die sieben Zornesschalen, die dann ausgegossen werden noch über die Erde. Und wiederum stehen dort Menschen an einem Meer, an einem gläsernen Meer. Und es sind diese Überwinder aus der Offenbarung, die überwunden haben, den Antichrist, das System des Antichristen, letztendlich den ultimativen Feind Gottes, den Satan selbst, die sich nicht gebeugt haben vor ihm. Und an diesem Punkt ist es nun so, dass es zu diesem großen Showdown kommt und Gott selbst wird den Satan und sein ganzes System, also die Feinde, beseitigen und bekämpfen, aus dem Weg räumen, in die Knie zwingen. Und wenn die Weltgeschichte eines Tages in Offenbarung 15 angekommen ist, was noch aussteht, dann sind dort diese Überwinder, die sich nicht gebeugt haben vor dem Feind, sondern zugehörig waren zu Gott und sich ihm anvertraut haben. Und sie werden nicht nur ein Lied singen, sondern zwei. Nämlich das Lied Moses, über das wir heute Morgen nachgedacht haben, und ein noch viel größeres Lied, nämlich das Lied des Lammes. Beides sind Lieder der Erlösung. Das Lied Moses, Gottes Rettung für Israel aus Ägypten durch Mose. Und das Lied des Lammes, Gottes Rettung von Sündern durch Jesus Christus. Beide Lieder zeugen von der Gnade, von der Größe, von der Erhabenheit Gottes, und sie geben uns Anlass, Gott zu erheben. Und ganz besonders dieses Lied des Lammes, das ist von uns für so großer Bedeutung. Und wir werden eines Tages einstimmen in dieses Lied des Lammes, voller Jubel, voller Dankbarkeit, voller Ehrfurcht, wenn wir vor Gott stehen und bei ihm angekommen sind. Und ich will schließen heute Morgen mit einer Tatsache und einer Aufforderung aus unserem Text aus 2. Mose 15 heute Morgen. Zum einen die Tatsache, Vers 18, der Herr ist König auf immer und ewig. Und dann die Aufforderung, ein Stück weit unsere Antwort darauf, Vers 21, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ich bete mit uns und dann wollen wir ganz bewusst Gott zur Ehre Lieder singen. Herr, wir können nur staunen darüber, wie groß du bist, wie groß deine Werke sind, wie groß dein Wesen ist, wie furchteinflößend manches ist, was wir da lesen in deinem Wort. Und ja, wie du regierst über alles, wie du zu deinem Ziel kommst und wie alles dir untertan ist, alles dir untergeben ist. Herr, und wie dankbar können wir sein und uns freuen, wenn wir zu dir gehören und wenn wir wissen, wir sind nicht mehr deine Feinde, sondern wir sind zu deinen Kindern geworden. Und wir wissen, wir gehen eines Tages ein in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit, werden für immer mit dir sein, Herr. Das ist so ein großes Privileg. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich für das, was du getan hast in dieser Welt und auch in unserem Leben. Und wir beten darum, dass noch viele Menschen, die dich nicht kennen, von dieser Rettung Gebrauch machen, dich annehmen als ihren Herrn und Retter, sodass wir eines Tages mit ihnen gemeinsam dieses Lied des Lammes in einer großen Schar von Menschen singen können. Herr, dir gebührt alle Ehre. Amen.